SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Helene Klein ist Diabetikerin, sie ist Diabetikberaterin, sie ist auch die Vorsitzende des Vereins Diabetiker Baden-Württemberg. Professor Ralf Lobmann, ärztlicher Direktor in Stuttgart im Klinikum und einer der führenden deutschen Diabetesmediziner. Mit anderen Worten, wir reden über eine Krankheit, von der etwa 8 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Klein, ich habe Sie gerade als Diabetikberaterin vorgestellt. Wen haben Sie zuletzt beraten? 21, 22, 23.
Einen jungen Mann.
Ein junger Mann, der welche Probleme hat?
Der hat Probleme, dass er sehr gerne im Unterzucker ist, weil er Angst hat vor Folgeschäden.
Okay, das klingt für mich als Laien etwas unverständlich, wenn ich das so formulieren darf.
Naja, man hat ihn als 7-Jährigen quasi vom Fernsehen hingesetzt und ganz viele Folgeschäden gezeigt, wie zum Beispiel faulen Füße oder Dialyse. Und ab da hat er Angst.
Okay. Herr Lobmann, Ihr aktuell schwierigster Fall, Ihr schwierigster Patient oder schwierigste Patientin?
Also das, was wir haben einen Schwerpunkt auf Diabeteskomplikationen und das sind wir bei den... Sie sagten faule Füße, soweit gehe ich jetzt gar nicht. Aber wir haben schon Probleme mit den Komplikationen des Diabetes, das muss man ganz klar sagen. Auch in dem Fall, den Sie gerade schildert, ist es natürlich ein Missverständnis. Wenn man sich in Unterzuckerung hält, kriegt man deswegen nicht weniger Komplikationen, sondern andere.
Ja. Sind das eigentlich, was Diabetes und die Folgen angeht, die immer gleichen Probleme, die auftreten? Oder hat sich auch in dieser Krankheit mit den Folgeerscheinungen was verändert in den letzten Jahren?
Die Folgeerscheinungen sind über die Dekaden die gleichen. Und das sind eben die Herz-Kreislauf-Funktionsstörungen, die dann auch eine Sterblichkeit mitbedingen. Ein hohes Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Gefäßdurchblutungsstörungen, die dann auch dazu führen, dass die Patienten, wenn die kleinen Gefäße betroffen sind, Augenschäden und Dialyse erwartet.
Inwiefern erschwert aktuell Corona und die dramatisch explodierenden Corona-Zahlen Ihre Arbeit?
Also die Corona-Zahlen gehen bei uns auch im Haus hoch. Wir müssen Stationen für akut kranke Patienten freiräumen. Die Intensivstationen sind schwer belastet von schweren Fällen mit Corona. Und auch wenn ein Mensch mit Diabetes nicht häufiger an Corona erkrankt als ein Stoffwechselgesunder, der Verlauf beim Menschen mit Diabetes, insbesondere wenn er keine gute Stoffwechseleinstellung hat, kann schwerwiegender verlaufen als beim Stoffwechselgesunden. Und von daher ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir hier als Diabetologie auch die Covid-Patienten mitbetreuen.
Wird es neue Regelungen oder auch schärfere Regelungen geben für Besucher?
Gute Frage, das weiß ich so natürlich nicht, aber ich hoffe es. Also ich denke, G2 auch hier, auch um unsere Patienten, die schon im Haus sind, zu schützen, hielte ich für sehr angebracht.
Dazu kommt ja das Problem, Sie haben es angedeutet, von Operationen, die verschoben werden müssen, gilt sicher auch für viele Krebsoperationen, die so nicht stattfinden können, weil man die Betten vorhalten muss. Mit anderen Worten, Sie würden denen, die immer noch zweifeln und immer noch unsicher sind, dringend raten, sich impfen zu lassen? Fragezeichen.
Ich würde mich ärgern, wenn ich eine Krebserkrankung habe und deswegen meine OP verschoben werden müsste, ganz klar. Und auch das haben wir gelernt aus den ersten Wellen, dass es zu Verschiebung oder zu der späten Diagnose von Krebserkrankungen gab, aber auch die Zahl von Menschen mit Diabetes dadurch mit hochgegangen sind, weil die Versorgung nicht durchgehend zwar gewährleistet war, aber die Patienten vielleicht gescheut haben, zu ihrem Hausarzt, Facharzt zu gehen.
Frau Klein, selbst sind Sie auch Diabetikerin. Seit wann, wenn ich fragen darf?
Seit 6 Jahren.
Seit 6 Jahren. Wie hat sich das bei Ihnen angedeutet und angebahnt?
In der Schwangerschaft. Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes in Anführungszeichen und dann ist es auch geblieben nach der Schwangerschaft.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Na, meine Werte waren hoch. Ich hatte Durst. Mhm. Genau, ich war auch sehr launisch. Ich hatte sehr viel Kopfschmerzen. Und ich war in dem Moment Laie, also nicht Diabetesberaterin, die sofort an das denkt, sondern tatsächlich hatte dann gedacht, okay, das ist Stress, kleines Kind.
Okay. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben Sie schon als Diabetesberaterin gearbeitet und haben sich selbst nicht diagnostizieren können?
Genau. Ich bin Diabetesberaterin schon seit 20 Jahren.
Ja.
Und bei dieser Krankheit merke ich immer wieder, bin ich mehr Laie als Diabetesberaterin.
Okay. Wie sehr beeinträchtigt Sie jetzt diese Krankheit, die Sie, wie Sie gerade gesagt haben, seit 6 Jahren haben?
Nein, mit den neuen Technologien tatsächlich weniger, weil man muss ja nicht mehr blutig messen. Man hat Sensoren, man hat Pumpen, also habe ich es schon einfacher als die Menschen, die das vor 20 Jahren bekommen haben, definitiv. Aber ich merke, dass ich in der Beratung viel emotionaler bin.
Als bei sich selbst?
Nee, emotionaler gegenüber den Patienten, weil ich die viel mehr verstehe.
Ach,
und
so rum,
auch
ja.
Die Strenge fehlt bei ganz vielen, weil ich weiß, worum es geht.
Sie haben jetzt kurz vor der Sendung gefragt, ob Sie Ihr iPhone vor sich auf den Tisch legen können, was selbstverständlich möglich ist. Warum ist das wichtig für Sie?
Weil mein Sensor darüber läuft.
Ja.
Und der sagt mir, welchen Blutzucker ich gerade habe.
Könnten Sie mal gucken, welchen Blutzucker Sie gerade haben?
Gerne. 140.
Die Zahl sagt mir überhaupt gar nichts.
140 ist ganz gut, weil ich auch aufgeregt bin, aber ja.
Professor Lobmann, die Zahl 140, interpretiert von Ihnen?
Finde ich für die Situation angemessen.
Angemessen durchaus. Heißt?
Ist noch in dem Bereich, was man gut akzeptieren kann.
Ja.
Ich habe auch kurz mal rübergespiegelt. Sie hat also auch einen Trendpfeil, der waagerecht geht. Also sie ist da sehr stabil jetzt gerade mit ihrem Zucker.
Ja.
Das ist eine gute Einstellung.
Ab welchem Wert würde das kritisch werden?
Naja, wir haben natürlich kritische Blutzuckerwerte. Nach unten hin Werte unter 70, unter 60, nach oben hin über 200. Aber der Idealkorridor wäre natürlich so zwischen 100, 120 bis maximal 140.
Was ist schlimmer, wenn es unter 70 oder wenn es über 200 geht?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Beide Entgleisungen nach oben und unten können auch wirklich zu akuten, schwersten Problemen Richtung Koma führen.
Mhm.
Die dauerhaft erhöhten Werte führen natürlich dann zu einer Verzuckerung des Körpers und zu den Komplikationen, die wir vorhin schon mal genannt haben.
Die da wären?
Gefäßprobleme, Nierenprobleme,
okay.
Herz- und Kreislauf. Was man vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte, schwere Unterzuckerungen führen, wenn man die dauerhaft hat, das heißt mehr als 2-3 im Monat, zu einer erhöhten Rate von Demenzentwicklung. Deswegen muss man denen auch vorbeugen. Und das war bei den Patienten, den Frau Klein behandelt hat, eben ungünstig. Wenn er sich immer niedrig hält, dann kauft er sich andere Komplikationen.
Herr Lobmann, wir haben jetzt gemeinsam die kurze Krankengeschichte von Frau Klein gehört. Ist sie, Frage, der klassische Typ-2-Patient, dem es verhältnismäßig gut geht?
Also ich glaube, es ist nicht die Patientengruppe, die meiner Sprechstunde sich vorstellt, weil ich glaube, sie geht sehr bewusst und sehr stringent mit ihrem Diabetes um. Was zu Diabetes dazugehört, ist die Mitarbeit des Patienten und die Disziplin. Und jetzt kenne ich die Frau Klein auch schon ein bisschen länger. Es wäre meine Wunschpatientin.
Okay, Frau Klein, Sie haben gerade, als ich Sie versucht habe einzusortieren, warnend den Zeigefinger gehoben. Warum?
Typ 1.
Typ 1? Okay, warum Typ 1?
Also warum Typ 1? Jetzt bei Frau Klein kann ich nicht sagen, aber man muss einfach feststellen, von den 8 Millionen Menschen mit Diabetes sind die meisten Typ 2. Also Vergesellschaft mit Adipositas und einer Resistenz auf Insulin. Typ 1 ist der Diabetes, der autoimmunbedingt ist, wo die Bauchspeicheldrüse geschädigt wird durch ein autoimmunes Vorgehen, wo auch eine absolute Insulinpflichtigkeit sofort damit vergesellschaftet ist.
Ich sehe, es ist wichtig, dass wir ein paar Facts und ein paar Basisinformationen an die Hörerinnen und Hörer weitergeben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit 2 Gästen, mit Professor Ralf Lobmann, ärztlicher Direktor am Klinikum in Stuttgart, einer der führenden deutschen Diabetesmediziner. 2. Gast, Helene Klein, Diabetikberaterin, selbst Diabetikerin, eine Frau, die ich fälschlicherweise vorhin zum Typ 2 Diabetiker gemacht habe. Typ 1, der Sie sind, Frau Klein, bedeutet, Sie müssen täglich wie oft Insulin spritzen?
Das, was ich esse. Und auch noch Langzeitinsulin.
Was heißt Langzeitinsulin?
Für die Nacht.
Für die
Für die Tagesversorgung tatsächlich.
Ja.
Es kann 6 bis 7 Mal sein, ja.
Ist das eine Routine, an die man sich irgendwann gewöhnt hat?
Nein.
Nicht?
Nein. Und es gibt da Leute, die 20, 30, 40 Jahre Diabetes haben und die vergessen ihr Insulin. Das ist menschlich. Das ist normal.
Haben Sie auch schon vergessen?
Ja.
Was passiert dann?
Ja, dann sind die Werte tatsächlich hoch. Das merkt man schon relativ schnell.
Wie merkt man das?
Naja, am Durstgefühl, dass man mehr auf die Toilette muss, mehr Wasser lassen, Kopfschmerzen, das merkt man schon.
Wie ist es in der Nacht? Können Sie, wenn es denn geht, keine Ahnung, 8 Stunden durchschlafen?
Natürlich.
Das ist ohne Probleme möglich.
Heutzutage geht das alles.
Ja. Heutzutage, Professor Lobmann, bedeutet, dass es durchaus medizinische Fortschritte oder auch Fortschritte in der Behandlung gibt?
Eindeutig. Zum einen muss man feststellen, dieses Jahr 100 Jahre Insulin, 1922 die ersten Patienten behandelt. Was aber auch heißt, dass Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes heute auch 90 Jahre alt sein können. Das darf man nicht vergessen. Aber auch bei der Entwicklung der medikamentösen Therapien für den Typ-2-Diabetes, also über Tabletten, gab es enorme Fortschritte und gerade in den letzten Jahren neue Medikamente, wie zum Beispiel SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Analoga, Präparate, wo wir in Studien zeigen können, dass sie auch das Überleben der Patienten, nicht nur die Qualität des Lebens, sondern auch das Überleben der Patienten verbessern können.
Es gibt einen es gab einen kanadischen Chirurgen und Nobelpreisträger, dem die Menschheit viel zu verdanken hat, Frederick Banting. Was hat der vor 100 Jahren rausbekommen?
Ja, Banting und sein Kollege Best, die haben das Insulin entdeckt und dann auch erstmals zum Einsatz gebracht. Und diese Kinder, die früher wirklich qualvoll dann auch verstorben sind nach Jahren, haben jetzt überlebt und konnten ein erfülltes Leben führen und auch ein höheres Alter, hohes Alter erreichen. Mhm. Und das ist ein Riesenfortschritt in der Medizin. Das zeigt auch, was Diabetologie zu leisten vermag.
Insulin hat ja nun sehr viel und sehr direkt mit Bauchspeicheldrüse zu tun. Was genau?
Insulin ist eines der Hormone, die in der Bauchspeicheldrüse exklusiv gebildet werden und eben für den Glukosestoffwechsel mitentscheidend sind. Mhm. Wenn es aufgrund von Infektionen, was wir vermuten bei Typ-1-Diabetes, zur Zerstörung dieser Beta-Zellen, welche Insulin produzieren, kommt, wird so ein junger Mensch insulinpflichtig. Aber es gibt auch Sondertypen, wo diese Autoimmunkomponente erst mit 40, 50, eine Patientin, die wir diagnostiziert haben, mit 84 diese autoimmune Komponente bekommen und dann unmittelbar Insulin brauchen.
Wie kann es sein, dass, wie im Falle von Frau Klein, sie hat es vorhin erzählt, mit der Schwangerschaft plötzlich diese Typ-1-Diabetes auftritt?
Also dieser Gestationsdiabetes ist eigentlich etwas, was hauptsächlich für Richtung Typ 2 kommt, aber natürlich auch in Richtung Typ 1, wie wir hier sehen, sich entwickeln kann. Weil die Schwangerschaft für die Patientin, aber auch eben für die Bauchspeicheldrüse schon eine Stresssituation darstellt. Man muss eben zwei versorgen.
Mhm. Erklärt vieles, aber für mich nicht alles, wenn ich ehrlich sein soll.
In der Schwangerschaft steigt der Bedarf an Insulin, um Mutter und Kind zu versorgen.
Ist klar.
Und es kommt zu einer Belastungssituation dahingehend, dass die Bauchspeicheldrüse nicht ausreichend viel Insulin zur Verfügung stellen kann, um alles zu versorgen. Dieser Schwangerschaftsdiabetes bei den meisten Patientinnen verschwindet auch wieder nach der Schwangerschaft, wobei immer ein erhöhtes Risiko später ein Diabetes zu erleiden bleibt.
Ja.
In einem gewissen Prozentsatz, da reden wir unter 10%, bleibt eine diabetogene Stoffwechsellage leider dann bestehen und kann der Anfang von einer Diabetesgeschichte sein.
Wir reden über die Volkskrankheit Diabetes. Herr Lobmann, dieser Ausdruck ist insofern, glaube ich, berechtigt, als es wie viele Millionen Menschen auf der Welt gibt, die an Diabetes erkrankt sind?
Also auf der Welt gibt es weit über 200 Millionen Menschen, die betroffen sind. Für uns in Deutschland heißt es 8 Millionen Betroffene.
Aha.
Aber wahrscheinlich auch 2 Millionen, die schon eine Stoffwechsellage wie ein Diabetes erkrankter Mensch haben, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Und wir erwarten auch bis ins Jahr 2040 eine Steigerung der nachgewiesenen Erkrankung auf über 12 Millionen. Also
warum?
Es ist schon eine Volkskrankheit. Ursache für Diabetes ist unser Lebensstil. Das ist die Adipositas. Auch hier die Welle von Menschen, die unter Übergewicht leiden, ist enorm. Wenig Bewegung und auch ungesundes Essen. Das sind die Hauptfaktoren, die natürlich einen Diabetes nach sich ziehen.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass man die Krankheit möglicherweise dann auch besser in den Griff bekommen kann, wenn man abnimmt, wenn man sich mehr bewegt und wenn man sich gesünder ernährt?
Eindeutig, und ich würde sogar sagen, man kann seinem Diabetes davonlaufen. Wenn man als Couch-Potato wieder anfängt, sich zu bewegen, und es muss nicht gleich Leistungssport sein oder hier die Fitnessbude, sondern wirklich erstmal mit Spazierengehen anfangen, gerade wenn ich Übergewicht habe und mich langsam wieder an Bewegung gewöhne, verbessern sich die Stoffwechselparameter außerordentlich. Aber man muss es konsequent tun. Das ist so ein bisschen das Problem für viele Patienten, wirklich diese Disziplin aufzubringen.
Das, was Sie gerade gesagt haben, bedeutet dann, Frage, dass Diabetes eine Wohlstandserkrankung ist, die hauptsächlich in den westlichen Industrieländern zu finden ist?
Also es ist eindeutig eine Wohlstandserkrankung. Gerade in den Nachkriegsjahren gab es ganz, ganz wenig Menschen mit Typ-2-Diabetes, weil einfach die Faktoren dafür nicht da waren. Aber die Dritte Weltländer, gerade auch dann zum Beispiel der arabische Raum, hat viel höhere Raten von Diabetespatienten als wir. Also gerade die sich jetzt entwickelnden Länder ziehen enorm nach. Und die haben auch Steigerungsraten von über 80-120% in den nächsten 20 Jahren an Menschen mit Diabetes. Und das ist in Regionen, wo das Gesundheitssystem bei Weitem nicht so gut ausgestaltet ist, wie es hier bei uns der Fall ist.
Wen trifft es besonders? Die Alten, die Jungen, die Männer, die Frauen, die Kinder?
Die Zahlen für die Typ-1-Diabetiker sind relativ stabil. Für den Typ-2-Diabetes, den Erwachsenen-Diabetes, das steigt doch schon mehr. Und früher gab es ja diesen unglücklichen Begriff des Altersdiabetes. Das lag daran, dass vor 50 Jahren jemand mit als Mann mit 60 sein Diabetes bekam und mit 67 verstorben ist. Und dann hat eine Tablette für das bisschen Diabetes gereicht. Aber ein bisschen Diabetes gibt es genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Und heute ist das mittlere Alter für die Diagnose Typ 2 44 Jahre. Und das ist bei Weitem nicht alt.
Okay, was ist mit den Männern und den Frauen? Gibt es eine Aufteilung?
Hält sich so ein bisschen die Waage, tendenziell die Männer etwas häufiger.
Wie ist es beim Typ 1 Diabetes, den ja auch Frau Klein hat?
Das ist eher 50-50.
Gibt es da eigentlich Erklärungen dafür, möglicherweise vor dem Hintergrund, dass es auch genetische Dispositionen gibt?
Die genetische Disposition ist beim Typ-2-Diabetes wesentlich ausgeprägter. Das persönliche Risiko, wenn zwei Menschen aus der Eltern- oder Großelterngeneration einen Typ-2-Diabetes hatten, liegt bei mir selber schon bei 50%. Und da muss ich gegenarbeiten. Der Typ-1-Diabetes ist vielleicht, so vermutet man, auch durch einen akuten Infekt zum Beispiel ausgelöst. Und was wir in Studien gerade sehen, auch Covid, auch Corona ist ein Faktor, warum Typ-1-Diabetes entstehen kann.
Corona als Auslöser von Diabetes, Herr Lobmann, schreibt ein Hörer, klassische Angstmache der Schulmedizin.
Das würde ich so nicht sehen. Also das eine ist, dass wir wissen, dass Infektionskrankheiten, auch andere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Masern, durchaus ein Trigger sind, die dann diese Veranlagung, auch den Typ 1 zu entwickeln, befördern und dann den Diabetes auslösen können. Und es gibt aktuelle, gut gemachte Studiendaten, die zeigen, dass also auch Diabetes sich nach einer durchgemachten Corona-Infektion offensichtlich manifestieren kann. Also von daher würde ich das nicht als Panikmache der Schulmedizin bezeichnen.
Frau Klein, ein Hörer merkt an, was die Ursachen und die Symptome angeht von Diabetes, dass er nicht übergewichtig sei und auch nicht jeden Tag von morgens bis abends auf dem Sofa sitzt und trotzdem Diabetes bekommen hat.
Finde ich eine super Anmerkung, weil das tatsächlich so, dass es auch man kann es auch weitergeben von Großeltern, von Eltern. Und das ist auch so, dass nicht alle Typ-2-Diabetiker übergewichtig sind oder so richtig lahm oder sich nicht bewegen, sondern das ist vererbbar tatsächlich. Mhm. Und deswegen muss sich nicht jeder Typ-2-Diabetiker diesen Schuh anziehen, dass er übergewichtig ist oder sich nicht bewegt oder sich falsch ernährt.
Herr Lobmann?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diesen Diabetes aus der Schmuddelecke herausholt. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass viele Prominente, wie zum Beispiel Udo Walz damals oder auch der Herr Steiner, sich zu ihrem Typ 2 oder Typ 1 Diabetes bekennen.
Das Matthias Steiner, der frühere Gewichtheber.
Ganz genau. Und dass einfach auch Diabetes eine Krankheit in der Mitte der Gesellschaft ist. Ganz klar, man braucht eine gewisse Disziplin, um auch den Lebensstil zu ändern, was die Grundvoraussetzung der Diabetestherapie ist. Aber bitte aus der Schmuddelhecke raus, darum geht's nicht.
Herr Lobmann, ein Hörer möchte wissen, ob er, wenn er Insulin vergessen hat, trotzdem 2 Wochen in den Urlaub fliegen kann.
Wenn er sich Insulin noch holt, ja. Aber ohne Insulin könnte das eine tödliche Angelegenheit werden.
Frau Klein, eine Hörerin möchte wissen, noch mal ein bisschen detaillierter, Schwangerschaftsdiabetes. Da waren Sie selbst davon betroffen und haben als Beraterin da auch immer mal wieder mit zu tun?
Naja, was man heute weiß, dass jede 5., 6. Frau Schwangerschaftsdiabetes bekommen kann. Es ist super wichtig, sich tatsächlich beim Gynäkologen testen zu lassen in der 24. Schwangerschaftswoche. Und wenn man einen auffälligen Wert hat, sollte man auch zum Facharzt-Diabetologen gehen und nicht zu Hause sitzen und denken, naja, es wird schon gut gehen, das könnte fatal ausgehen. Und es ist auch wichtig, zeitnah einen Termin auszumachen und sich nach der Schwangerschaft unbedingt 8 bis 10 Wochen nach der Schwangerschaft wieder testen zu lassen, ob es weg ist oder ob es als manifester Diabetes da ist.
Vorläufig letzte Frage, Herr Lobmann, wann droht bei Diabetes Demenz?
Also erstmal möchte ich keine Panik machen. Das Schöne ist, früher ist man vor 100 Jahren an Diabetes gestorben. Heute ist das Problem die Komplikationen. Ein Risiko für Demenz ist viele häufige schwere Unterzuckerungen.
Eindeutig, das weiß man.
Ja.
Das heißt, dann kann man sich entsprechend verhalten und damit das Demenzrisiko als Betroffener, als Patient minimieren.
Nicht nur das Demenzrisiko, sondern alle Komplikationen können durch einen gut geführten Diabetes vermieden, verzögert, verhindert werden.
Demenz, eine Volkskrankheit, bei der etwa 8 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind, mit einer Dunkelziffer, Herr Lobmann, Sie haben, glaube ich, die Zahl vorhin mit 2 Millionen benannt. Sie sind ärztlicher Direktor am Klinikum in Stuttgart und Diabetes ist, glaube ich, in Ihrem Fall angedockt an der Geriatrie. Warum?
Das macht schon Sinn, weil immer noch Diabetes eine Erkrankung des älteren Menschen ist, auch wenn wir, wie wir vorhin gesagt haben, das immer früher beginnt. Und natürlich die Probleme des Diabetes dann im Alter, wenn noch andere Erkrankungen hinzukommen, nochmal aggravieren.
Ja.
Das, was wir uns in den Krankenhäusern sehen, sind ja eigentlich dann auch die Patienten mit Komplikationen oder mit Akutereignissen. Das ist der Mensch mit einer Lungenentzündung, wo der Zucker noch begleitend entglitten ist. Mhm. Das sind aber dann die Patienten, sei es an der Dialyse, sei es mit dem diabetischen Fuß, weil die Domäne der Behandlung des Typ-2-Diabetes, das ist natürlich dann der hausärztliche oder der Schwerpunktpraxenbereich.
Ja. Ich habe gelesen, 1500 Patienten bei Ihnen stationär pro Jahr, kann man das auf die Formel bringen, das sind eher die schwierigen und eher die heiklen Fälle, die bei Ihnen dann landen?
Das muss auch so sein, weil natürlich es muss einen Grund dafür geben, dass der stationäre Aufenthalt notwendig ist. Und gerade bei unserem Patienten mit den Komplikationen nehmen wir den diabetischen Fuß mit einer schweren Infektion, die auch eine intravenöse Antibiotikagabe bedingt. Das ist unbestritten so, dass das nur im Krankenhaus geleistet werden kann.
Wenn Sie diesen Fuß oder diese Füße ansprechen, in welchen Fällen müssen Sie auch heute noch amputieren?
Also wenn der Knochen beteiligt, die Gefäße extrem schlecht sind, dann haben wir häufig das Problem, dass man um eine Amputation nicht herumkommt. Aber es ist auch für die Patienten schon wichtig, dass sie in Zentren gehen, wo interdisziplinär zusammengearbeitet wird, wo Orthopäden, also Chirurgen und Gefäßchirurgen, Radiologie und Diabetologe Hand in Hand arbeiten. Und was wir wissen aus Studien, das Risiko für einen Patienten in der Regelversorgung mit dem diabetischen Fuß, dass eine Amputation stattfindet, liegt bei gut 10-12%. In den Zentren der Deutschen Diabetesgesellschaft, die durch diese zertifiziert sind, liegt dies, obwohl das sicher auch eher die schwereren Fälle sich vorstellen, bei 3,2%. Und da läuft was anders.
Offenkundig, ja. Wie wichtig ist für Sie oder für die Patienten, die dann bei Ihnen sind, ein stabiles soziales Umfeld, eine funktionierende Familie?
Das trägt den Patienten. Und gerade bei dem Beispiel diabetischen Fuß darf man nicht vergessen, auch bei den ambulant Behandelten. Ich sehe die 10-20 Minuten meiner Sprechstunde. Der Patient und seine Familie lebt 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Patienten, mit dem Fußbefund. Und das ist eine hohe Belastung über Wochen und Monate, dem der Patient ausgesetzt ist.
Ja. Wir haben eingangs der Sendung kurz angesprochen, therapeutische, auch medikamentöse Möglichkeiten heute im Vergleich von 20 Jahren, 25, 30 Jahren. Es hat sich viel getan.
Es hat sich viel getan. Es spiegelt sich auch in der ganz aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie wider. Man guckt beim Mensch mit Diabetes gar nicht so mehr glukozentrisch auf den Zucker, sondern viel wichtiger ist, ich möchte die Komplikationen vermeiden und wähle auch die Medikation nach dem Herz-Kreislauf-Risiko des Patienten ab. Ich schaue, ist er adipös, hat er eine Herzvorerkrankung, hat er schon mal einen Schlaganfall gehabt und wähle dann auch andere Medikamente aus, um eine möglichst gute Stoffwechselsteinstellung zu erreichen.
Frau Klein, wenn Leute zu Ihnen kommen, mit welchen Problemen kommen Sie?
Naja, die kommen zu mir tatsächlich nicht freiwillig, in Anführungszeichen, sondern die werden überwiesen, weil die typischen Symptome von Diabetes sind auch alltägliche Symptome wie viel trinken oder viel Wasser lassen. Ja? Mhm. Da denkt keiner an Diabetes. Aber Beratung hört sich immer so streng an, aber in meiner Beratung wird tatsächlich sehr viel besprochen. Und die Themen sind zum Beispiel Geschlechtsverkehr. Was mache ich?
Wie?
Sauftouren. Was mache ich?
Keine
Kann
Sauftouren.
Ich schwanger werden? Kann ich reisen? Das sind alles so Themen. Oder Kind. Wenn ein Kind kommt, fragen die Eltern, kann es in eine normale Schule? Kann es in einen normalen Kindergarten? Das sind so Fragen, die sie natürlich dann auch beschäftigen.
Dann versuchen wir doch diese Fragen zumindest fragmentarisch zu beantworten. Diabeteskrankes Kind kann in eine ganz normale Schule?
Aber
oder?
Die Schule muss geschult werden. Die Lehrer müssen geschult werden. Ja. Und da haben wir von Diabetiker Baden-Württemberg ein Projekt, das heißt ja schulisch. Aha. Da gehen die Diabetesberaterinnen in die Schulen, in die Kindergärten und schulen die Erzieherinnen und die Lehrer auf dieses Kind, auf dieses Krankheitsbild. Damit das Kind unbeschwert das Ganze.
Aha. Was ist mit den gerade von Ihnen angesprochenen Sauftouren eher nicht?
Sauftouren ja, aber Sauftouren können Jugendliche, Erwachsene machen, aber die müssen schon auch an sehr viele Dinge denken, wie zum Beispiel dazu essen oder überhaupt essen. Danach natürlich auch den Blutzucker im Auge zu behalten, weniger Insulin spritzen, vielleicht auch der Mutter oder dem Partner sagen, der muss mal nachts danach gucken, weil man selber nicht imstande ist. Aber es gibt keine Verbote.
Ja, wobei, also Sauftouren sollte man vielleicht dann doch irgendwelche Grenzen benennen, dass es also keinen Sinn macht, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken und nicht mehr zu wissen, was mit einem gerade passiert.
Das kann ich einem raten. Ja. Ob es tatsächlich so gemacht wird, ist die andere Frage.
Wie ist es denn bei Ihnen persönlich, wenn ich fragen darf? Sie sind ja nun auch Diabetikerin seit ein paar Jahren. Können Sie abends einfach Wein trinken, so oft und so viel Sie wollen, oder geht das eher nicht?
Ja, so oft und so viel sollte ich tatsächlich nicht als Diabetikerin oder Nicht-Diabetikerin. Aber ich könnte nur, ich müsste halt mehr schauen darauf tatsächlich.
Ja, Sie haben ja nun Menschen, die zu Ihnen kommen aus den verschiedensten Altersgruppen, also die Jungen gerade angesprochen, auch Mittelalte oder auch Ältere. Mit welchen Problemen kommen die zu Ihnen?
Die Älteren kommen tatsächlich, weil die schlecht eingestellt sind und Ernährungsberatung brauchen. Oder die brauchen einfach eine Motivation zur Bewegung oder zum Sport. Und die Mittelalter-Menschen ist tatsächlich, wie mache ich das mit meinem Beruf? Und ganz viele haben Motivationsprobleme. Ganz, ganz viele.
Können Sie da helfen?
Ich versuch's. Ich versuch's tatsächlich, indem ich denen auch ein paar Tipps gebe, wie man das Ganze gestalten kann.
Okay.
Aber es liegt immer in der Hand des anderen.
Wir reden über Diabetes und wir haben nach wie vor viele Fragen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Herr Lobmann, ein Hörer möchte wissen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen chronischer Leukämie und Diabetes.
Kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den beiden Erkrankungen. Eine Chemotherapie könnte rein theoretisch auch mal die Bauchspeicheldrüse mit in Mitleidenschaft ziehen, aber von den Grunderkrankungen her, nein.
Frau Klein, ein Hörer möchte wissen, ob Diabetes impotent macht oder impotent machen kann.
Diabetes selber nicht, aber hoher Zucker. Das heißt, wenn der Diabetes nicht gut eingestellt ist, kann tatsächlich auch Impotenz als Folgeerkrankung dann auftreten.
Haben Sie Probleme dieser Art im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeiten dann auch schon erlebt?
Es kommen auch ganz viele nicht, weil der Zucker schlecht eingestellt ist, sondern weil die tatsächlich diese Problematik haben. Und durch diese Problematik kommt es dann auch raus, dass sie sehr hoch sind und sehr lange hoch sind. Also das heißt nicht, dass man kurzzeitig hohe Werte hat und das bekommt, sondern das ist eine Folgeerkrankung, die sich, also hohe Werte muss man dann über mehrere Jahre haben.
Aber kann man dieses Problem lösen, damit es dann hinterher wieder funktioniert?
Also so seit Viagra ist das Thema relativ entspannt und wird auch in den Diabetes-Sprechstunden ganz offen angesprochen, auch von den Patienten. Und damit habe ich eigentlich schon eine Substanzgruppe genannt, die hilfreich sein kann.
Ernährungsumstellung und Sport haben bei einem SWR1-Hörer, der uns geschrieben hat, dazu geführt, dass er eigentlich mit seinem Diabetes jetzt keine Probleme mehr hat. Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Klein?
Ist auch richtig so, weil man kann als Typ-2-Diabetiker sehr viel selber sich helfen, ja, und den Diabetes verbessern, aber keinesfalls den Diabetes wegzaubern, der ist nach wie vor da. Nur der Verlauf ist dann natürlich viel besser und man kann auch den Verlauf so gut wie möglich sehr lange halten, bis irgendwelche medikamentöse Substanz oder Insulin dazu kommt.
Also Ernährungsumstellung, können wir jetzt nicht in alle Details drauf eingehen, aber was fällt Ihnen da als allererstes ein, was wichtig wäre?
Sich regional zu ernähren und auch selber so viel wie möglich zu kochen. Und Typ 1 Diabetikern kann ich den Tipp geben, wenn sie essen gehen, tatsächlich auch zu fragen, wie viel das wiegt. Man muss nicht eine Waage in den Augen haben, sondern man kann an die Küche tatsächlich die Frage stellen, weil fast jede Küche hat eine Waage und die können einem sagen, wie viel wiegen meine Nudeln, wie viel wiegt der Teig von Pizza.
Am Sonntag ist Weltdiabetestag. Herr Lobmann, was passiert online bis zum Sonntag?
Also nicht online, sondern in real life sind wir morgen hier, Diabetiker Baden-Württemberg und die ADBW im Landtag, um auch die Politik auf das Problem aufmerksam zu machen. Und am Sonntag gibt es über diabetes.de, über den Link weltdiabetestag.de weitere Hintergrundinformationen, Video on Demand.
Wir sind fast am Ende. Frau Klein, wollen Sie nochmal auf Ihrem iPhone gucken, was der Wert gerade ist? So, welche Zahl?
131.
Herr Lobmann, 131.
Es war eine entspannte und gute Sendung.
Okay, dann bedanke ich mich, dass Sie beide da waren. Das war es in Leute heute Vormittag mit Helene Klein und mit Ralf Lobmann.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.